Ich möchte beten und wir stehen dazu auf. Ja, Herr, das wollen wir bitten und wirklich unsere Herzen reinigen mit dieser Frage, Herr, wer im Zentrum steht. Und wir wissen, Herr, dass du es bist und dass wir uns dir ausliefern müssen und auch wollen. Herr, dass du uns heiligst und reinigst. Und Herr, wir wollen auch bitten, ich möchte dich bitten, Herr, dass du unser Herz vorbereitest, auch jetzt, dass wir dein Reden vernehmen können, dass wir hören, wie Jünger hören müssen. Herr, lehre du uns, lehre du uns. Und ich möchte dich bitten, Herr, lass meine Schwachheit, lass meine Rebellion, lass meine Sünde, lass all diese Dinge nicht im Wege stehen, wenn du dein Volk, deine Herde, deine Schafe segnen möchtest und weiden möchtest und ihnen Nahrung und Trinken geben möchtest, Herr. Lass mich da nicht im Weg stehen, sondern zum Segen werden. Gebe wirklich Fähigkeit und Freimut und Klarheit, sodass das geschieht, Herr. Das ist ein Geheimnis, das ist etwas Wunderbares, das ist etwas, was wir Menschen nicht selber heraus hervorbringen können. So sind wir auf dich angewiesen, dass du das tust und heute uns nährst. Ich bitte dich darum. Amen. Da wir in diesem Jahr, wie im letzten Sonntag schon angekündigt und angesprochen, vor Ältestenwahlen stehen, haben wir letzten Sonntag damit angefangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, über die Ältesten, über die Ältestenwahl und über ihre Aufgabe. Und wir starteten damit, dass wir über das Was nachgedacht haben, was ist ihre Aufgabe. Und bevor wir heute da weitermachen und einen Schritt weitergehen, möchte ich ganz kurz noch ein paar Begriffe klären, sodass da kein Missverständnis aufkommt und dass wir darüber Klarheit haben. Die Schrift spricht viel darüber. Und wenn sie über die Leitung der Gemeinde spricht und über diejenigen, die Gott die Aufgabe anvertraut hat, die Gemeinde zu leiten und zu führen, so gibt es verschiedene Begriffe, die in der Bibel auftauchen, unter anderem Älteste. Ich denke, das ist eine geläufige Bezeichnung, die ist uns bekannt. Älteste oder Hirten, anders übersetzt Pastor, Pastoren. Auch kennen wir die Bezeichnung Aufseher. Von diesem Begriff kommt die Bezeichnung von Bischof und Bischöfe. Das kommt von diesem griechischen Begriff Aufseher oder einfach allgemein Leiter. So, wir haben eine Fülle an Begriffen, die im Prinzip aber alle das Gleiche beschreiben, alle die gleiche Gruppe beschreiben. Es sind keine verschiedenen Leiter, sondern es ist eine Personengruppe, es ist eine Gruppe, der die Leitung der Gemeinde anvertraut worden ist von Jesus selbst. Und es gibt eben die verschiedenen Begriffe, die das beschreiben. Nun, es gibt sie darum in dieser Verschiedenheit, weil die Namen oder die Bezeichnungen jeweils verschiedene Aspekte des gleichen Dienstes beschreiben. So, das ist der gleiche Dienst, es ist die gleiche Gruppe, aber wenn verschiedene Namen gebraucht werden, so werden Aspekte und Nuancen deutlich, was die Aufgabe ist oder was die Berufung ist oder was die Qualifikation ausmacht. Nur als Beispiel, wenn es darum geht, dass die Schrift von den Ältesten spricht, dann hier ist die Rede von der Reife, von der Bewährung, von das sind die in dem Willen Gottes durch seine Weisheit die Gemeinde leiten, und das sind welche, die sich dazu bewährt haben, das zu tun. Meist durch das Alter. Darum heißt im Timotheusbrief, dass ein Ältester nicht ein Jüngling sein muss. Also nicht unbedingt einer, der gerade zum Glauben gekommen ist, denn er hat sich noch nicht bewährt. Er ist auch noch in der Reife und in der Weisheit noch nicht gewachsen. Er ist noch nicht so fortgeschritten im Wandel mit dem Herrn. So, wenn es um Älteste geht, so geht es jetzt nicht buchstäblich, es muss einer alt sein. Und es geht nicht um ein Alter, sondern hier geht es um Reife, um Bewährung, um Weisheit. Einfach nur zum Verständnis. Und so genau das Gleiche verhält sich mit den anderen Begriffen. So, wenn es darum geht, wenn es um die Aufseher geht und wenn dieser Begriff auftaucht, dann geht es mehr um ihre Verantwortung. Sie haben eine Verantwortung, einen Aufseherdienst zu tun. Und die müssen diese Verantwortung vor Gott auch Rechenschaft tragen. Wenn es um Hirten geht, um die Pastoren, dann ist der Aspekt des Weidens, des Führens, des Leitens und der Nahrungszufuhr im Fokus. So, das sind verschiedene Begriffe, die im Prinzip das Gleiche beschreiben, aber aus verschiedenen Aspekten. Und all das verschafft uns einen guten Überblick über die Aufgabe der Ältesten. Und vor allem für die Gemeinde, dass sie eine Klarheit darüber hat, auch wen sie beruft. Nicht, dass sie die Gemeinde wählt, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, beziehungsweise ich habe es kurz angesprochen. Die Gemeinde sucht sich nicht selbst Hirten aus, sondern die Gemeinde bestätigt, und die Gott für die Gemeinde berufen hat und die er durch seinen Heiligen Geist in die Gemeinde eingesetzt hat. So, und damit wir aber Klarheit haben, ja, wen hat Gott berufen, brauchen wir einige Kriterien, damit wir das prüfen können. Und zwar, ich habe bewusst drei herausgenommen, von denen ich denke, dass die Gemeinde darüber Klarheit haben muss. Und diese drei sind, das erste ist, was müssen sie tun? Was ist ihre Aufgabe? Damit wir prüfen können, ob sie das tun können oder nicht, müssen wir die Aufgabe kennen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da muss man sich etwas Zeit lassen, um das deutlich zu machen. Was ist die Aufgabe dieser besonderen Personengruppe? Nicht, weil sie besonders sind, weil es eine besondere Aufgabe ist. Also was ist ihre Aufgabe? Das steht im Fokus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie sollen sie diese Aufgabe tun? Hier geht es mehr um ihre Haltung und um ihre Motivation. Während was die Aufgabe an sich selbst beschreibt, geht es um das Wie, aus welcher Antriebskraft, warum machen sie die, wie machen sie das, in welcher Haltung machen das, was ist ihre Hauptmotivation, diese Dinge zu tun. Auch darüber müssen wir Klarheit haben und dementsprechend können wir auch die bestätigen, wo wir sagen können, ja, das ist eine Haltung entsprechend der Schrift und das wird gut werden, im besten Fall. Und das Letzte ist, der letzte Punkt, über den wir auch nachdenken müssen, ist, welche Voraussetzungen brauchen Sie? Also nicht nur, welche Aufgabe üben Sie aus, nicht nur, wie üben Sie sie aus, sondern auch, welche Voraussetzungen brauchen das? Welche Gaben brauchen Sie das? Welche Qualifikationen und Fähigkeiten brauchen Sie, um diese Aufgaben eben auch auszuführen? Über diese drei Dinge, denke ich, muss die Gemeinde halt Klarheit haben. An dieser Stelle muss ich sagen, es gibt noch weit mehrere Aspekte, die man betrachten muss im Zusammenhang von Leitern und Hirten der Gemeinde. Aber ich denke, dass diese drei die wesentlichen sind und für die Gemeinde wichtige sind. Die anderen Aspekte, über die es sich auch lohnenswert ist, nachzudenken, ich denke, die gehören mehr in eine Zurüstung, in ein Seminar oder in eine Ausbildung von Hirten, Pastoren und Leitern. Da geht es ein bisschen tiefer und da kann man noch spezifischer über diese Dinge nachdenken. Aber diese drei Dinge, über diese drei Dinge brauchen wir Klarheit. Das häufigste Bild, das aber für die Leitung der Gemeinde, für die Ältesten der Gemeinde gebraucht wird in der Schrift, ist das Bild von einem Hirten und von Schafen. Es ist das Bild von einem Hirten und einer Herde. Und ich denke, wir haben alle ungefähr ein Bild und eine Vorstellung davon. Und es ist jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass es das häufigste Bild ist. Die Bibel spricht viel darüber. Sie kennt viel, wir haben viele Stellen, die eben das deutlich machen. Und es beginnt so, dass als Gott die Welt schuf und als er den Menschen schuf, gab er einen Auftrag. Und der erste Job, der erste Auftrag, den der Mensch eigentlich bekommt, war ein Hirtendienst. Der erste Adam war ein Hirte. 1. Mose, Kapitel 1, 26. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Das ist die erste Stelle, nicht schwer zu finden, gleich am Anfang. Das sind die besten Bücher. 1. Mose und Offenbarung, das findet man am schnellsten. Ganz am Anfang, ganz am Ende. Es sei denn, man hat viele Karten hinten. Das dauert dann ein bisschen, wenn man... 1. Mose 1, 26 heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen. Und dann wird gesagt, über was sie herrschen sollen, was ist ihre Aufgabe. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Im weitesten Sinne ist das ein Hirtenjob. Der erste Mensch, der erste Adam, bekam einen Hirtenjob. Und so wie der erste Mensch ein Hirte war, leider versagt hatte, die seine Aufgabe nicht wahrnahm, ein guter Hirte zu sein, so verheißt Gott einen neuen Adam, einen neuen Hirten, den wahren Hirten, der kommen wird, nicht nur kommen wird, der gekommen ist und genau das tut, was der erste Mensch nicht gemacht hat, nämlich die Herde zu hüten, zu herrschen über die ganze Erde. So, das Bild beginnt, das Hirten beginnt mit dem ersten Zeilen der Bibel, beginnt uns Gott vorzustellen, was ein Hirte ist, was seine Aufgabe ist. So ist es nicht verwunderlich, dass die Schlüsselpersonen in der Schrift, die Gott gebraucht hatte, um seinen Segen dem Volk Gottes zu bringen, diese Schlüsselpersonen waren eigentlich alle Hirten. Wenn man ganz genau hinschaut, waren sie alle Hirten. Wir machen einen großen Sprung von Adam bis über seine Söhne, auch da finden wir einen Hirten. Und wir kommen zu dem, durch den Gott das Volk gegründet hat, Abraham. Und Abraham war ein Hirte. Er war ein Nomade, er lebte und er hatte Schafe und Rinder und eine Herde. Und das wird deutlich dann, als Lots Herde auch wächst, dann entsteht ein Kampf und ein Streit, weil nicht genügend Platz für die Weide ist, nicht genügende Brunnen für ihre Herden sind. Also Abraham, als der Vater des Volkes Gottes, ist eigentlich im streng genommenen Sinne ein Hirte gewesen. Das Gleiche trifft auf seinen Sohn, der das alles übernommen hat. Isaac war ein Hirte. Und dass Jakob ein Hirte war, ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht Zweifel, wird auch deutlich, dass er diesen Beruf selbst, er übernahm nicht das von seinem Vater Isaac, sondern er weidete die Herde und die Schafe von seinem Onkel, vom Laban. Wie er das gemacht hat, auch das ist interessant, und wie das besprenkelte und all diese Dinge. Aber er war ein Hirte. Und so geht die Geschichte weiter. Und von Jakob kommen wir zu Mose. Mose, eigentlich aufgewachsen am Hof Pharao, er hatte die beste Ausbildung gehabt, die man haben könnte, als ein Prinz. Und als er dann von Gott gerufen wird und als er in die Wüste flieht, weil er einen Ägypter umgebracht hat, trifft er auf seinen zukünftigen Schwiegervater. Und das Zusammentreffen findet mit den Töchtern von seinem Schwiegervater Jethro. Und die Töchter waren Hirtinnen, ja. Und so kommt der Kontakt zustande. Und später übernimmt Jakob diese Aufgabe und weidet die Schafe von Jethro. Und die Gottesbegegnung, als er den Auftrag bekommt, der große Hirte des Volkes zu sein, findet dann, als er diese ganze Herde durch die Wüste treibt und dann Gott ihm begegnet, als der Engel des Herrn in den brennenden Dornbusch spricht und sagt, komm herzu, zieh deine Schuhe aus. Und er bekommt den Auftrag dann, weide meine Schafe. Er muss das Volk aus Israel aus Ägypten rausholen und sie durch die Wüste führen. So wie er gelernt hat, eben bis dahin einige Jahre praktische Erfahrung gesammelt hat. Das war sein praktischer, das war, wie sagt man, was müssen die Referendare immer tun? Das war so ein Praktikum. Da lernt man dieses Handwerkzeug. So, von Mose, seine Söhne, Jakobs Söhne waren Hirten, Mose war ein Hirte. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, und jetzt möchte ich noch zwei erwähnen, einen, der in dieser Linie wichtig ist, der König David, wer war er? Der war auch ein Hirte. Von den Schafen wurde direkt berufen, der war noch auf dem Feld, und als die ganzen Söhne, seine Brüder dann gesichtet worden sind, ob sie für tauglich befunden sind, und Gott sagt, die sind es nicht. Und dann wird dieser kleine Junge von den Schafen hergerufen, und weil er die ganze Zeit dort war, war er knackebraun und hat ein bisschen Harfe gespielt. Und dieser David ist ein Hirte. Liebe Geschwister, an dieser Stelle nur ein ganz kurzer Einschub, ein kurzer Gedanke. Das Bild eines Königs oder das Bild des Königs und der Herrschaft in der Schrift ist ein Bild eines Hirten. Wenn die Bibel von einem Königtum und von einer Herrschaft spricht, dann spricht sie von Hirten. Und das zieht sich bis in die Gemeinde. David war ein Hirte. Und der Nachfolger Davids, der auf dem Thron Davids sitzt, Jesus Christus, wisst ihr, was er über sich sagt, als er in diese Welt kommt? Ich bin der gute Hirte. Ich bin der wahre Hirte. Ich bin der Hirte. All diese anderen Hirten waren Vorläufer. All diese anderen Hirten waren Vorbilder. In gewisser Weise, um deutlich zu machen, was der wahre Hirte tun soll. Denn die meisten von denen haben versagt und haben das nicht getan, was sie tun sollten. Aber nur unter dem Eindruck, merkt ihr, dass die Schrift führt uns zu Jesus hin und sie bereitet diesen Weg, das Bild eines Hirten vor. Damit wir lernen, was ein Hirte tun sollte und eben was er nicht tun sollte. Was ist seine Aufgabe? Auch bezeichnet Gott letztendlich sich selbst als den Hirten. Ich bin mir sicher, dass die meisten von uns den berühmtesten Psalm kennen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Gott bezeichnet sich selbst als den Hirten. Gott ist der Hirte. Und in Psalm 100, können wir gerne nachlesen, bezeichnet Gott sein Volk als die Herde seiner Weide. Gott ist selbst der Hirte und sein Volk ist die Herde. Jeder einzelne von denen ist ein Schaf. Und ich denke, dass das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Das heißt, Gott wird dargestellt als der Hirte, Jesus wird dargestellt als der Gute, der wahre Hirte. Und all die, die ihm dienen, werden vorgestellt uns als die Unterhirten, die dem Vorbild des wahren Hirten folgen und dementsprechend das tun, was Gottes Wille ist. Das hat eben was mit Weisheit zu tun. Das heißt, in dem Willen Gottes das tun und leben, was Gott eben für einen Auftrag gibt an die Hirten. Aber ich denke, dass in unserer Zeit, darf ich mal so sagen, wer von euch hat schon mal Schafe geweidet und gehütet? So, das ist die ältere Generation, die weiß das. Und ich möchte euch bitten, oh ja, jetzt trauen sich einfach mehr. Sehr schön, jawohl, macht das. Ich muss ehrlich sagen, dass das meiste, was ich darüber weiß, ist nicht aus praktischer Erfahrung ist. Also wie man buchstäblich wirklich echte Schafe weidet und was als ein Hirte ist. Ich muss sagen, es ist nicht ganz fremd mir, denn in meiner Kindheit habe ich die meisten Sommerferien bei meinem Onkel auf dem Land verbracht, in den Bergen. Und er war ein begeisterter Farmer ist es nicht, sondern er hatte Kühe und Schafe und Esel und Schweine und Hasen und er hat mir all diese Dinge gezeigt. Manche waren sehr grausam für mich, wie man sie schlachtet und häutet und zubereitet. So einige Bilder habe ich noch vor mir, so als kleines Kind. Aber das heißt, es ist nicht fremd, morgen sind wir raus und haben die Kühe rausgetrieben und abends sind wir zurückgekommen. Und also so ganz fremd ist mir nicht, aber trotzdem muss ich sagen, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der das Bild eines Hirten, des Schafen so fremd ist, dass wenn ich mit meinen Kindern Auto fahre und auf einmal aus meinem Fenster so eine kleine Herde erspäht, dann schreie ich, oh Kinder, schaut mal, Schafe, als ob das etwas ist, was man noch nie gesehen hat. Und dann, wenn man noch dann sieht, dass noch ein Hirte davor geht, dann ist das Bild perfekt. Weil wir kennen eine andere Schafzucht und als das, was nämlich die Schrift uns so ein Stück weit vorstellt. Wir kennen das nicht mehr. Unsere Kultur kennt dieses Leben als Schaf und dieses Leben als Hirte und als Herde. Wir kennen es so nicht. Und ich denke, ein großer Nachteil liegt darin, dass uns dieses Bild verloren gegangen ist. Wir wissen natürlich, was ein Schaf ist und wir wissen, was ein Hirte ist, der die Schafe hütet. Aber was bedeutet das letztendlich? Und da wir das weder selbst erfahren oder selbst geübt haben, was aber eine interessante Erfahrung wäre, für jedes Kind mal das also zu erleben. Auch als Erwachsene und als Gemeinde fehlen uns viele Schlüssel zum Verständnis dieses Bildes, das so gewaltig in der Schrift ist. Und vor allem wir als Älteste oder Hirten der Gemeinde und all die, die die Gemeinde leiten, die müssen eine Klarheit haben, was ein Hirte ist und was Schafe sind. Und ich denke, je klarer das Bild und die Aufgabe des Hirten und das Wesen der Schafe, umso deutlicher wird das für die Gemeinde und für die Ältesten, die zur Wahl stehen, beziehungsweise die geprüft werden, was müssen sie tun? Was ist ihre eigentliche Hauptaufgabe? Ich möchte euch so ein bisschen etwas bereichern. Für die ältere Generation, die all das kennen, die werden sich vielleicht wiederfinden und werden bejahen. Vielleicht werden sie auch noch ergänzen können, was man auch noch alles als Hirte zu beachten hat und wer sie sind und auch Schafe, wie sie sich verhalten. Ich musste es mir anhören, ich musste mich da hineinlesen und ich möchte euch etwas weitergeben. Das hat mir geholfen, ein Stück weit zu verstehen, was ein Hirte tun muss und wer er ist und wie hart unter anderem so ein Job als Hirte ist. Und wie hoch die Anforderungen an einen Hirten sind. Es ist keine Ferienzeit. Es ist eben nicht so, dass es genug Zeit ist, sich zu bräunen wie ein David und dann parallel noch ein paar Lieder zu schreiben. So, das ist kein cooler Job, wo man dann sich dann hinflackt, so Picknick macht und dann die Schafe machen, was sie wollen und irgendwann geht man abends wieder zurück. Es ist kein easy Job. Es ist keine leichte Aufgabe. Der Beruf und die Aufgabe eines Hirten ist ein hochst anspruchsvoller Beruf. Es ist eine hochst anspruchsvolle Aufgabe. Es ist eine sehr anstrengende und ich würde sagen auch eine gefährliche Aufgabe. Im eigentlichen Sinne, was ein Hirte bedeutet. Ein Hirte sein bedeutet bei den Schafen leben müssen. Man geht nicht hin morgens und dann um 16 Uhr stempelt man wieder ab und geht wieder nach Hause. Und dann kommt am nächsten Tag und sagt, okay, wir drehen noch eine Runde. Ein Hirte schenkt sein Leben letztendlich für die Schafe. Er lebt mit denen von morgens bis morgens. Er lebt mit denen, er schläft mit denen. Das heißt, er verbringt sein ganzes Leben im Prinzip mit den Schafen. Es sei denn, man hat eine Schafzucht. Im klassischen Sinne mit einem Gehege, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine, ja. Ich denke, das Bild, das uns die Schrift von Hirten und Schafen vor Augen malt, und wie ist, ein Hirte lebt mit seinen Schafen. Er muss sein Leben schlicht aufgehen lassen, aufgeben für sie. Das bedeutet, er rutscht an den Rand der Gesellschaft. Das heißt, er verbringt mehr Zeit mit den Schafen als mit seinen anderen Freunden und allen anderen. Das beeinflusst. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwann mal so wie ein Schaf redet, aber zumindest hören und kennen die Schafe seine Stimme. Ein Hirte, der, weil er eben permanent bei denen ist und permanent bei denen schläft und sie permanent begleitet, er stinkt nach den Schafen. So, das ist nicht so ein schöner Geruch, wo man sagt, oh, du riechst aber gut. Was ist neues Parfüm? So, Calvin Schaf. Das ist es nicht. Nein, Hirten, auch vor allem zu der Zeit Jesu, gehörten zu der Schicht von Menschen, die als Außenseiter galten. Das waren Außenseiter. Sie verbrachten das meiste Leben in den Bergen oder auf den Weiden. Sie hatten kaum Kontakt, kaum sozialen Kontakt. Sie haben kaum Freunde. Sie stanken. Und auch die ganzen Widrigkeiten, nämlich morgens bis abends permanent unterwegs und auch unter dem offenen Himmel zu schlafen und bei Kälte und bei Nässe und bei Regen und bei Hitze, bei all diesen Dingen. Das machte was mit ihnen. Das zeichnete ihr Leben. Und das sah man an ihnen. Das war ein harter Job. Das war ein sehr, sehr harter Job. Und das wird deutlich vor allem, wie nah sie am sozialen Rand standen, die Hirten, als Jesus geboren wurde, nämlich der wahre Hirte. Zu wem kamen die Engel? Zu den Hirten. Und wisst ihr, warum sie zu den Hirten? Lukas betont, dass wie kein anderer Jesus als Gottesknecht. Das heißt, der Gottesknecht kommt zu den Verlorenen, er kommt zu den Außenseitern, er kommt zu denjenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, zu den Schwachen, zu den Armen, zu den Nichtgemochten, zu den Nichtgutriechenden. Zu denen kommt er. Und die Ersten, die die gute Nachricht hören von dem wahren Hirten, der Retter ist gekommen, das sind Hirten, die auf dem Felde nachts ihre Schafe bewachten. Nachts. Sie schlafen da. Nicht in einem Hotel, nicht in einem Zelt. Sie sitzen da und wachen und bewachen ihre Schafe. Nachts. Dann kommen die Engel und sie hören diese gute und diese herrliche Botschaft. So, Lukas macht es deutlich. Bei Lukas spielen Randgruppen der Gesellschaft große Rolle. Er spricht viel über Kranken, er spricht über Frauen, die eben dann eben nicht die Rolle in der Gesellschaft hatten, wie sie vielleicht heute haben. Da hat Lukas einen starken Fokus drauf gelegt, Jesus als diesen Gottesknecht vorzustellen. So, die Hirten, so Hirte sein war ein harter Job, war ein anstrengender Job, ein herausfordernder Job. Und das kam nicht daher vom Namen Hirte selbst, sondern dieser Anspruch oder das Anspruchsvolle und diese Härte und diese Schwierigkeit bestand nämlich in der Herde selbst. Dieser Job war so hart wegen den Schafen. Dieser Job war so hart wegen dieser Herde. Und je mehr wir verstehen, wie Schafe sind und wie Gott sie gemacht hat und interessanterweise, warum Gott sie mit uns, seinem Volk, vergleicht, während der Vorbereitung musste ich immer wieder daran denken und schmunzeln. Und dann, okay, ja, ist schon interessant. Liebe Geschwister, Gott hat doch die ganze Schöpfung gemacht, oder? Wie viel unglaublich viele Tiere hat er gemacht? Und wenn ich so die Tiere anschaue, manche Tiere beneide ich. Vor allem die Tiere, die so gut sehen können wie also, so Adler und so Falken und so. Die Kilometer weit und die können gestochen scharf ein Mäuschen entdecken. Und manchmal, wenn ich so müde bin und dann gucke ich, dann, oh Mann, halt. Gott könnte mir doch auch solche Augen machen. Gell? All die Brillen haben, ihr wisst Bescheid. Er könnte es machen, oder? Hat er nicht gemacht. Er könnte uns einen Geruchssinn geben wie Bären oder Löwen oder Hunde. Oder ein Hörsinn, dass man Töne hört, die... Oder vielleicht besser ist es, dass wir sie nicht hören. Ich weiß nicht. Also Gott hat so eine Vielfalt an Tieren gemacht. mit all den Fähigkeiten. Tiere, die sehen und riechen, spüren, sich orientieren. Vögel fliegen kilometerweit, tausende von Kilometer weit von einem Teil der Erde zum anderen Teil der Erde und finden ganz genau wieder ihren Punkt, richtig? Erstaunlich. Andere können in der Wüste Wasser finden und sie haben einen Sinn dafür, ein Gespür dafür. Erstaunlich. So ein paar so Sendungen anschauen und man kommt aus dem Staunen nicht heraus, in welche Vielfalt Gott die Tiere machen konnte. Und dann macht er einen Schaf. Und wenn man sich das Schaf anlegt, warum machst du so ein Schaf? Ich möchte euch ein paar Punkte nennen, nur ein paar. Also ich bin sicher, es gibt mehr darüber zu wissen. Ich bin kein Schäfer und kein Experte, aber ich verlasse mich jetzt darauf, was diejenigen, die das wohl studiert, erforscht, erlebt haben, dass es stimmt. Ansonsten korrigiert mich, ob das so nicht. Das Erste ist, ein Schaf hat überhaupt keine Orientierung. Es ist orientierungslos. Zumindest, wenn es ein paar Kilometer außerhalb seines Geheges oder seiner Weide ist es aufgeschmissen. Er ist so, er dreht durch. Er findet sich nicht zurecht und läuft permanent im Kreis, bis er letztendlich irgendwann mal stirbt. Ein Schaf, bis es stirbt, nicht er. Es, wir wissen nicht, wenn ich weit bin. Ja. Es ist absolut orientierungslos. Es hat keinen so Orientierungssinn wie viele Tiere, den Gott gab, die, wie gesagt, die Planeten durchziehen, Fische durchziehen Meere und von Ozean zu Ozean und finden ihre Stellen, an denen sie laichen und so. Ist erstaunlich, ja? Die haben so eingebaute GPS drin, Navis, die perfekt funktionieren. Und Gott könnte es machen, aber ein Schaf macht er ohne dieses Ding. Kriegt er keinen, kann man auch nicht nachträglich einbauen. So dran ploppen, so wie bei uns im Auto. Das geht nicht. Ein Schaf ist absolut orientierungslos. Und es gab, Versuche wurden anscheinend gemacht. Man hat einen Hund ausgesetzt und ein Schaf am gleichen Ort. Der Hund war zu Hause, Schaf nicht. Findet es nicht. Er kann sich nicht orientieren. Ein Schaf kann sich nicht orientieren. Wenn es innerhalb seines Geheges ist, dann weiß es ganz genau, wo es trinken, wo es essen, wo die Mutter liegt, wo es geschlafen hat. Da wird es auch immer hingehen und auch immer wieder auch da schlafen. Da findest du auch das gleiche Schaf an der gleichen Stelle. Das, innerhalb dieser Grenzen, innerhalb des Schutzraumes, kann er sich sehr wohl zurechtfinden. Es ist erstaunlich eigentlich. Und ich habe gehört, ich nehme es jetzt mal an, dass die Schäfer wehren sich, wenn man sagt, Schafe sind dumme Tiere. Sie sagen, die sind nicht dumm, die sind intelligent, aber nur in ihrem begrenzten Rahmen. In den von Gott gegebenen Gaben. Aber ein Schaf ist absolut orientierungslos. Und wenn es nicht geführt wird, wenn es nicht geleitet wird, es verliert sich, es verläuft sich. Und es findet nie wieder zurück. Es findet nie wieder zurück. Dieses Bild, wie oft taucht es in der Schrift auch auf, oder? Wir beginnen bei Jesaja nur als Beispiel und dann heißt es, wir irrten alle umher wie Schafe, jeder auf seinem eigenen Weg, Jesaja 53, einer der berühmtesten Gottesknechtslieder. Das heißt, das Bild ist, zu sein wie ein Schaf, das heißt umherirren und keine Orientierung haben. Nochmal, Gott könnte einem Schaf Orientierung geben, er hat es nicht gegeben. Weil ich sage, ein Schaf ist eine Analogie, ein Bild für sein Volk. Wenn die nicht geführt werden, wenn sie nicht geleitet werden, wenn sie nur ein paar Kilometer entfernt sind von ihrer sicheren Umgebung, sie verlaufen sich und sie kommen nie wieder zurück. Aus sich allein, sie finden nicht mehr den Weg zurück. Wenn ihr mal, egal. Ich denke, ihr könnt es nachvollziehen, mal irgendwo unterwegs zu sein und sagen, oh, irgendwie kommt es bekannt vor, aber doch nicht, hä, wo bin ich jetzt hier? So, manche haben mehr und manche haben weniger davon. So. Die weniger haben, die können, denke ich, mehr mit dem Schaf fühlen, wie das so ist. In Matthäus Kapitel 9, Vers 36, heißt es, als Jesus aus dem Boot, er kommt dann am See rübergefahren, ans andere Ufer, er steigt raus aus dem Boot und dann sieht er das Volk. Und wisst ihr, was dort steht? Es jammerte ihn, das Herz zerrissen. Warum? Er sah all diese Menschen und er sagte, Schafe ohne Hirten. Sie irren umher. Sie haben keine Ahnung. Sie sind verirrt, sie sind weg, sie sind zerstreut. Und keiner findet zurecht, keiner kommt zurück. Sie können nicht. Er ist nicht böse und sagt, oh, wieso geht ihr nicht zurück? Sie können nicht. Sie sind nicht in der Lage. Sie haben keinen Orientierungssinn. Sie wissen nicht, wohin sie gehen müssen. Das zerreißt sein Herz. Denn diese Schafe ohne Hirten, die sogenannten Möchtegern-Hirten, sind keine, denn sie führen sie nicht. Und das macht den Job eines Hirten so anspruchsvoll. Er muss sie weiden, er muss sie leiten, er muss sie führen, er muss vorangehen. Und ich denke, diejenigen, die das Johannesevangelium gut kennen und gelesen haben, wenn nicht, dann herzliche Einladung. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und er verliert keinen. Sie folgen ihm. Das ist die Aufgabe eines Hirten, weil die Schafe orientierungslos sind, weil sie allein nie das Ziel erreichen würden. Sie könnten nicht, selbst wenn sie es wollten, weil sie es nicht schaffen, muss der Hirte vorangehen. Er muss sie per Namen nennen und er kennt jeden per Namen. Und sie kennen seine Stimme und er muss per Namen sagen, zack, komm her, los geht's. Und dann morgens kommt der Schafhirte sehr früh zu seinen Schafen, öffnet das Dörrlein und ruft alle Schafe bei Namen. Und auf einmal, und der eine erhebt sich, der andere erhebt sich, die ganze Herde erhebt sich. Und der Hirte geht voran und die ganze Herde läuft ihm hinterher. Das ist sein Job. Er kann nicht sagen, ja gut, geht mal suchen. Ich denke mal, so 3 Kilometer weiter auf der rechten Seite müsste eine schöne grüne Au sein. Und ein paar Kilometer weiter links, da könnt ihr was trinken. Komm bitte wieder schön zurück und dann schließe ich das Türlein wieder. Und dann bring, bring. Das ist es nicht. Wenn er nicht vorangeht, wenn er nicht mitgeht, da findet keiner grüne Aue, findet keiner was zu trinken. Ein Hirte lebt bei den Schafen, er geht den Weg mit. Er führt sie, er führt sie. Das ist das Erste. Er führt sie. In Matthäus 18, ganz kurz noch, ist das Bild, das haben wir letzten Sonntag auch noch mal ganz kurz angesprochen, das Bild von dem verlorenen, einen von den 100 Schafen, die verloren sind. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, dass Gottes Wille ist, dass keines dieser verloren geht. Und das ist nämlich das Bild, da hat sich eines verlaufen. Es ist irgendwo, aber es kann sein, es ist sogar um die Ecke, aber es findet nicht zurück. Oder es kann sein, es ist so verirrt, dass es irgendwo in den Bergen ist, es findet nicht zurück. Und was macht der Hirte? Er sagt, ah, schön, ich habe noch 99. Besser als keine. Auf den einen kommt es auch nicht drauf an. Ach, der war so ein Störenfried. Hat nur Ärger gemacht. Ah, ist ja ruhiger, wenn der nicht da ist. So geht es mir oft. Umso weniger, umso ruhiger, umso weniger Probleme, umso weniger Stress. Nein, der gute Hirte steht auf und sucht so lange, bis es findet. Und wer es findet, er hebt es auf seine Schultern. Denn das heißt, die Schafe, die sind so sensibel, dass wenn sie etwas Schlimmes erleiden, wenn sie sich verirren, die sind so durcheinander, die können nicht mal gescheit laufen. Und manche sagen, die liegen so deprimiert und sterben einfach. Und wenn der Hirte sie nicht aufbaut, wirklich Seelsorgearbeit macht, wenn er sie nicht buchstäblich auf die Schultern nimmt und sie eine Weile mal trägt und dann sie mal aufrichtet und sagt, jetzt probier mal ein bisschen zu stehen, Junge. Er muss, das ist die Aufgabe, leiten, führen, vorangehen. Ein Job eines Hirten, eine anspruchsvolle Aufgabe, vor allem die zu führen, die keinen Orientierungssinn haben. Und die zu führen, die immer behaupten, die haben einen Orientierungssinn. Ja, aber warte mal, hier links wäre auch gut. Das ist eine Abkürzung. Zweiter Aspekt, den wir bedenken müssen, ist, weil sie so orientierungslos sind, sind sie auch nicht in der Lage, sich selbst eine Weide zu finden, Nahrung zu finden. Die Schafe sind nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Im Vergleich von vielen anderen Tieren, selbst von Haustieren, Die gehen hin und die finden etwas zu essen. Schafe können das nicht. Wenn der Hirte sie nicht zu einer grünen Aue führt, wenn er sie nicht zu frischem Wasser führt, finden sie es nicht. Sie haben keinen Spürsinn für Wasser zum Beispiel. Und sie haben keinen Spürsinn für gute oder schlechte Nahrung. Sie haben keinen Spürsinn, ob das jetzt giftige Kräuter sind oder ob das wirklich schönes grünes Gras ist. Sie fressen alles, was ihr von der Nase oder von dem Mund kommt. Und sie weiden die ganze Weide ab dann. Und wenn die dann mal da waren, gehen sie weg, brumm, wie ein Rasenmäher, schön glatt. Sie unterscheiden nicht, sagen, oh nee, das ist nicht so gut, das könnte mir Schwellmagen legen. Nein, sie essen einfach alles. Und wenn der Hirte nicht aufpasst und sie irgendwo hinschickt und ihnen irgendwas zu essen gibt, sie essen das. Und die würden sagen, lecker. Dann kriegen sie Verdauungsprobleme und Schwierigkeiten. Und sie können daran sterben, wenn sie was Falsches essen, wenn es was Giftiges ist. Die Schafe sind nicht in der Lage, sich selbst eine Weide zu finden. Und wenn sie auf einem Stückchen sind, sie werden das abgrasen, aber sie werden jetzt nicht losziehen und sagen, okay, wo könnte es noch was Schönes geben? Weil sie keinen Orientierungssinn haben. Und das ist ein erstaunliches Bild von Schafen. Und der Hirte, die Aufgabe des Hirten ist, ihnen permanent frische, grüne Aue zu geben. Und der Hirte muss wissen, ist das gesund für sie oder ist das nicht gesund? Das wissen die Schafe nicht. Das muss der Hirte wissen. Vertragen sie es oder nicht? Können sie es essen oder nicht? Ist das etwas giftig oder nicht? Der Hirte muss sich auskennen mit der Speise. Auch mit dem Wasser. Man sagt, dass die Schafe stilles Wasser brauchen. Ruhiges Wasser brauchen. Das bedeutet, das Wasser darf nicht wie ein Strom fließen. Es darf kein Bach sein oder kein Fluss sein, in dem eine starke Strömung ist. Die könnten da nicht trinken, weil sie haben Angst davor. Und zweitens, warum? Weil sobald sie sich etwas nähern, die Schafe sind so wackelig auf den Beinen, vor allem dann, wenn sie noch einen riesen Pelz, kennt ihr schon das Schaf? Wer kennt das? Ja, ich liebe dieses Trick. So, wenn sie noch einen riesen Fell haben, und das heißt, man heißt sogar, wenn ein Schaf mit so viel Fell umfällt, es kann selber sich nicht aufrichten. So. Wenn keiner ihm aufhält, liegt das da und stirbt. Und wenn zu starke Strömung ist, das reißt sie mit, das bringt sie aus dem Gleichgewicht, die fallen hin, das war's mit denen. Ein Schaf trinkt nicht aus so einem stark fließenden Wasser. Aber, und jetzt ist wichtig, ein Schaf darf nicht auch aus dem stehenden Wasser trinken. Denn da, wo stehendes Wasser ist, da sind Bakterien. Und das sind, wie heißen die? Ich habe mir sogar notiert. Egal, Keime. Keime ist gut, gell? Habe ich so extra notiert, Keime. So. Klingt gebildet. Das sind Keime. Und interessanterweise, es gibt Tiere, Krokodile oder Hyänen, die können fressen, was sie wollen. Aas können sie fressen und werden sie krank? Nein. Das ist erstaunlich. Aber ein Schaf, wenn es nur etwas Schlechtes, ein paar Keime, ein paar Bakterien nennen, das stirbt. Es hat nicht so ein gutes Immunsystem. Und darum ist es so wichtig, dass ein Schaf nie aus einem Teich oder irgendwas trinkt, was steht, wo Keime sind. Es darf aber auch nicht stark fließen. Das heißt, der Hirte hat einen anspruchsvollen Job. Sie brauchen immer frisches Wasser. So, wenn ich all das sage, ich hoffe, diejenigen, die Psalm 23 kennen und den durchbuchstabieren, da wird deutlich, was da heißt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich zu grüne Aue und zu frischem Wasser. Das ist das Bild. Darum, der Herr gibt mir die richtige Nahrung, eine gesunde Nahrung. Eine Nahrung, die nicht mich vergiftet. Und er gibt mir Wasser, die nicht vergiftet sind. Das ist ein höchst anspruchsvoller Job eines Hirten. Für gute Nahrung zu sorgen. Warum? Weil sonst die Herde erkrankt und warum? Weil sonst die Herde stirbt. Weil es nicht gut für sie ist. Das Schaf kann selbst nicht unterscheiden, was für ihn gesund ist oder ungesund ist. Welche Nahrung für ihn gut ist oder nicht gut ist. Er nimmt alles, was ihm vor die Nase kommt und sagt, okay, Hauptsache ich habe was. Die Aufgabe des Hirten ist, dafür zu sorgen, zu prüfen, ihn zu schützen vor schlechter Nahrung und ihm die richtige Nahrung zu geben. Ich denke, das Bild muss man nicht überstrapazieren und ich hoffe, euch ist klar, warum Gott das so gemacht hat. Was ist die Aufgabe eines Hirten, eines Ältesten? Er muss schauen, was die Gemeinde isst oder nicht isst, was sie trinkt oder nicht trinkt. Und dann kommt Jesus und sagt, ich habe euch ein Brot zu geben, das nicht von dieser Erde ist. Ich habe eine geistliche Speise. Wer von mir isst und von mir trinkt, wird leben in Ewigkeit, wird nie wieder hungern, wird nie wieder dürsten, wird nie wieder sterben. Denn diese Nahrung ist gut. Diese Nahrung ist gut. Und wie oft ermahnt Paulus den Titus oder Timotheus, zu diesen Briefen werden wir in den fortschreitenden Predigten kommen, wie oft ermahnt er und sagte, du aber lehre, was der gesunden Lehre entspricht. Nicht einfach Lehre. Lehre, was gesund ist, gesunde Worte, heilsame Worte. Denn es gibt auch ungesunde Worte, es gibt auch unheilsame Worte. Es gibt viel Dreck, viel Keime und die sind so klein, die sieht man nicht. Und man isst und kaut und denkt, das war gut. Und dann kriegt man Durchfall. Die Schafe sehen das nicht. Aber die Hirten müssen das sehen. Sie müssen wissen. Sie müssen Probe nehmen. Vom Wasser analysieren, sagen, oh, gutes Wasser, trinkt. Gutes Essen, isst. Schlechtes Essen, bitte nicht. Ein höchst anspruchsvoller Job eines Hirten. Er hat die hohe Aufgabe, die hohe Sorge dafür zu tragen und auf die Schafe aufzupassen, dass sie die richtige und die gute Nahrung bekommen. Ein dritter Punkt ist, dass die Schafe, das resultiert aus ihrer Orientierungslosigkeit und aus ihrer Unfähigkeit, allein sich selbst zu weiden, dass die Schafe nicht in der Lage sind, sich selbst zu beschützen. Habt ihr schon mal ein Schaf gesehen, das sich selbst verteidigen kann?
Ah ja.
Nochmal, für die schon das Schaf kennen, er könnte es. Wenn ich weiß, was das ist, kommt später zu mir, ich erkläre es. Ein ganz kleines, süßes Schaf, das sehr intelligent ist. Der Punkt ist der, die Schafe, Gott hat die Schafe so gemacht, die sind nicht in der Lage, aus sich heraus sich selbst zu verteidigen. Ein Schaf beißt nicht, er sticht nicht, er versprüht kein Gift, es kann nicht mal treten. Das kann ein Schaf nicht. Das Einzige, was das Schaf tut, ist, wenn die Gefahr kommt, die machen es sogar den wilden Tieren einfach und den Räubern. Die drängen sich auf einen Haufen, ganz verstört und stehen da und warten letztendlich auf ihren Tod. Und der Wolf muss nur aussuchen, und den oder den. Die zerstreuen sich nicht einmal in diesem Sinne dann. Schafe sind nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Sie sind nicht in der Lage, sich selbst gegenüber den Feinden, den Wölfen zu wehren. Wenn der Hirte nicht da ist, wenn er nicht auf sie aufpasst, wenn er nicht wacht und mit bei ihnen ist und sein Häuschen schläft und die Schafe draußen sind und dann kommt eben ein Wolf, dann war es das. Schafe können nicht auf sich selbst aufpassen. Sie brauchen einen Hirten. Es ist erstaunlich, gell, wie Gott das gemacht hat. Nochmal, nicht ohne Grund. Schafe brauchen einen Schutz. Sie brauchen Hirten, die sie bewachen, die auf sie aufpassen. Man sagt sogar, dass Schafe sehr einfach zu irre zu führen sind. Und von dem ich ihn las und das hörte, der hat ein Praktikum in Irland gemacht, oder Neuseeland, da gibt es, glaube ich, viele Schafe. Und er war so auf so einer Farm und er sagt, da werden viele Schafe geschlachtet, natürlich, ist ja für irgendwas sehr gut. Und dann gibt es ein Schaf, das die ganze Schafe eintrabt zu der Schlachtung. Und da gibt es so einen Weg und es gibt ein Schaf, das ist ein kastriertes Schaf. Und wisst ihr, wie man das Schaf nennt? Das Judas-Schaf. Und dieses Judas-Schaf geht voran und alle laufen mit und dann geht eine Falltür auf, pack, und alle fallen runter. Und der Judas-Schaf dreht noch eine Runde und holt die nächsten, läuft wieder diesen Weg vorbei, die Falltür geht auf, wupp, und unten werden sie geschlachtet. Und dieses Schaf, das all diese immer wieder abholt und in diesen Weg hineinführt, das wird bei denen als Judas-Schaf bezeichnet. Ich denke, nicht ohne Grund. Und Schafe lassen sich da verführen von diesem kastrierten Schaf und folgen ihm. Man kann das auch von einem schwarzen Schaf. Und sie folgen ihm und folgen letztendlich naiv in den Tod. Schafe können sich nicht beschützen. Sie sind darauf angewiesen, dass der Herr oder dass der Hirte auf sie aufpasst, dass er sie beschützt und zwar mit seinem eigenen Leben für sie eintritt. Und Freunde, Johannes 10 macht dieses Bild so deutlich. Und Jesus sagt, die falschen Hirten, sie fliehen, wenn sobald Wölfe kommen. Wisst ihr, wie viel die Bibel von solchen Judaschafen warnt? Wie viel die Bibel warnt von falschen Wölfen, von Wölfen in Schafspelzen? Ich will euch ein, zwei Stellen nur kurz zeigen, die müssten reichen. Geht mal mit Apostelgeschichte 20, ganz kurz. Apostelgeschichte 20. Paulus holt die Ältesten, die Hirten der Gemeinde in Ephesus zu sich. Diesen Text haben wir auch letzten Sonntag schon kurz gelesen. Apostelgeschichte 20. Ich lese ab Vers 28. Habt Acht auf euch selbst. Auf die Hirten müssen auf sich selbst auch Acht geben. Oh, das ist ein harter Job. Und dann kommt noch der harte Job. Und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Merkt ihr, dass Hirte sein bedeutet Aufseher sein. Die Gemeinde Gottes zu hüten, zu beschützen, zu weiden. Warum? Schaut mal. Die er sich erworben hat durch sein Blut, seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied, kommt der Grund, warum Paulus sagt, passt bitte auf. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Paulus weiß, das wird passieren. Es werden welche hineinkommen, die werden verführen. Die werden versuchen, die Schafe wie Judas Schafe rauszubringen. Und es werden welche sein, die werden aus eigener Mitte aufstehen und werden verschiedene Dinge lehren, sagen, das heißt Nahrung geben, die ungesund sein wird. Und Paulus sagt, die Ältesten der Gemeinde in Ephesus und somit alle anderen, die haben eine hohe Aufgabe, passt auf, wacht, schützt sie. Sie können sich nicht verteidigen, schützt sie. Der letzte Punkt, die Zeit ist fast rum für mich, eigentlich schon rum. Letzter Punkt ist, und ich denke, es ist wichtig, die Schafe können sich selbst nicht pflegen und nicht selbst reinigen. Das Bild, das wir oft vor unseren Augen haben, ein Schaf, und dann, wenn man ein Schaf malt, wie malt man das so schön, weiße Wolle, gell? Das ist ein Druckbild, das stimmt eigentlich gar nicht. Am Anfang ist das Lämmchen vielleicht noch so, aber das war es dann. Denn die Schafe sind äußerst dreckige Tiere. Das Fell ist dreckig. Wisst ihr warum? Weil das Schaf... die Haut des Schafes produziert sehr viel Fett, sehr viel Öl. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, das heißt ein Lanolinöl, glaube ich. Habt ihr schon gehört? Kann man sogar kaufen. So ein Schafsöl ist das. Die Haut des Schafes produziert das und das Fell auch und das ganze Fell ist dann ölig. Das ist, wenn jemand sich gelt. Früher hat man Butter in die Haare geschmiert, damit es mal gut aussah. So könnt ihr euch das vorstellen. Und jetzt lauft mal mit so ein bisschen mit Butter in den Haaren rum. Geht mal durch auf so ein Feld, legt euch mal dahin, geht mal so einen Baum durch und einen Strauch. Dementsprechend wird die Frisur sein. Alles bleibt kleben, alles bleibt hängen. Und das Schaf kann sich nicht wie die Katze selbst sauber lecken. Was sehr eklig ist, aber egal. Ja, es geht nicht. Es kann sich selbst nicht reinigen. Das Schaf macht es auch nicht wie die Affen. Sie entlausen sich auch nicht. Die sitzen da nicht stundenlang und reinigen sich selbst. Sondern wenn der Hirte nicht das Fell abschneidet, dann verdrecken sie. Wenn der Hirte nicht immer wieder sie reinigt, dann verdrecken sie. Sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu reinigen. Jetzt kommt etwas Ekliges. Ich hoffe, ich versuche es so uneklig wie möglich zu sagen. Es ist so, dass manche Hirten, bevor sie komplett die Schafe scheren, sie an dem Hinterteil scheren zuerst. Eine Zeit. Und das liegt darum, dass so viel Dreck da dran hängt und dass, wenn man das nicht wegmacht, dass sie selbst dadurch erkranken und sterben. Und deswegen wird da so eine schöne Mönchsfrisur gemacht. So. Und dann, wenn die Zeit so weit ist, wird das ganze Fell geschert und dann sind sie rein, dann wächst wieder nach. Das Bild ist wiederum deutlich. Schafe bedürfen der Reinigung. Sie bedürfen, dass jemand für sie diesen Dreck wegnimmt. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Das muss er machen. Die Aufgabe eines Hirten, sie zu reinigen. Die Bibel spricht davon, dass Jesus als der wahre Hirte, die seine Schafe heiligt und reinigt. In Johannes 17, Vers 17, reinige, heilige sie durch dein Wort. Ja, reinige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Schafe müssen gereinigt und geputzt werden. Liebe Geschwister, merkt ihr, wie komplex das ist? Merkt ihr, als ich darüber nachdachte und las und hörte, dachte ich, Gott, nochmal, Gott könnte die Schafe ganz anders gemacht haben, er hat es nicht. Er hat diese Tiere bewusst so gemacht. Warum? Ich denke, für uns als Gemeinde, damit wir wissen ungefähr, wie wir in Gottes Augen erscheinen. Liebe Geschwister, wir als Gemeinde, wir bedürfen der Leitung. Wir bedürfen der Nahrung, dass uns jemand leitet, dass uns jemand Nahrung gibt, gesunde Nahrung gibt, dass uns jemand beschützt, dass uns jemand reinigt. Und das sind jetzt nur ein paar Punkte daraus. Und die Bibel sagt, dass bis dahin die Hirten, die Gott, das Volk des Israels eingesetzt hat, Hesekiel 34, sie haben versagt, sie haben all das nicht getan. Und dann verheißt Gott dieses Wunderbare. Ich werde meinen Hirten schicken. Ich werde selbst euch weiden. Das will ich euch vorlesen. Ich denke, das ist so zentral und so entscheidend. Hesekiel 34, und ich komme zum Schluss. Hesekiel 34 ist das Klagelied über die falschen und schlechten Hirten Israels, weil sie sich selbst weideten und weil sie sich permanent an der Wolle und an dem Fett und an der Milch bereicherten. Nur nebenbei, liebe Geschwister, es ist interessant, obwohl dieses Tier so anfällig für alles ist, es gibt kaum ein Tier anscheinend, von dem man so viel verwenden kann. Es gibt kaum ein Tier, das so viel abgibt an Nahrung, an Material, an Milch, an Fleisch, an allem. Man kann anscheinend alles verwenden von diesem Tier. Es ist sehr, sehr nützlich. Sonst würde man das ja nicht machen. Sonst würde man sich das nicht auf sich nehmen. Und weil sie aber so hilflos sind und weil sie so Schutz brauchen, schickt Gott Hirten und diese Hirten versagen. Hesekiel 34, die ersten paar Verse machen es deutlich. Ich lese ab Vers 2. Menschensohn, weissage über die Hirten Israel. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Jetzt wissen wir ungefähr, was das bedeutet. Die Milch genießt ihr. Und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Und dann wird in Abvers 5 gesagt, was sie nicht tun. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß, Raubtiere konnten sie reißen. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel. Und über das ganze Land sind sie, meine Schafe, zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Die Hirten haben versagt. Stattdessen, dass die Hirten diejenigen weiden und auf die aufpassen, die Gott ihnen gegeben hat, weiden sie sich selbst. Die Schafe sind zum Mittel, zum Zweck. Nochmal, die Hirten sind für die Schafe da und nicht die Schafe für den Hirten. An dieser Stelle ein kurzer Gedanke, liebe Geschwister. Manche Hirten sind mehr über die leeren Bänke besorgt, als um die besetzt sind. Was ich damit sagen will, ihnen geht es mehr darum, dass hauptsächlich jeder Platz besetzt ist, als dass man die da sind, dass man auf sie Acht gibt und schaut, dass sie bleiben. Aber hauptsächlich voll. Hauptsächlich die Ränge sind voll. Das ist nicht der Job. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, die Gott euch gegeben hat. Er ist der, die Schafe gibt. Und wenn er 5 gibt, dann sind es 5. Und ich muss auf 5 aufpassen. Wenn es 100 sind, muss ich auf 100 aufpassen. Aber ich sage nicht, aber ich hätte gerne eine 300er Herde, weil der hat auch 300. Das ist dann, die Schafe sind für mich da Ansehen, je mehr Schaf, umso bin ich ansehender Pastor und habe eine große Gemeinde und schau mal, meine Leistung, habe ich geschafft. Wie groß ist deine Gemeinde? Nur 40. Na. Kannst mal kommen, ich zeige dir mal, wie es geht. Geht mal mit mir Kapitel 34 nochmal und jetzt schaut mal ab Vers 11. Das ist was Wunderbares. Freunde, das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht. Die irdischen, die menschlichen Hirten, die haben alle versagt. Und sie konnten das nicht tun, was die Schafe brauchen. Sie konnten sie nicht leiten, sie konnten sie nicht weiden, sie konnten sie nicht schützen und sie konnten sie nicht reinigen. Und dann schickt Gott einen wahren Hirten, der all das tut. Schaut mal ab Vers 11. Denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an dem Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, aus den allen Enden der Erde. Wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölbs und an des Wolkenhagels oder Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln, das ist das Evangelium, und sie in das Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf dem Berg Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden. Und auf den hohen Berg Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf dem Berg Israels werden sie auf guten Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene wird ich verbinden und das Kranke will ich stärken, heilen. Gott selbst sagt, das mache ich, das mache ich. Vers 23, schaut mal Vers 23. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David. Nun, der David ist schon lange gestorben, gell? Wir wissen, wer dieser Knecht David ist? Das ist der aus dem Stamm Davids. Und Jesus ist der Sohn Davids. Er ist der wahre Hirte. Und darum kommt er und sagt, ich bin der wahre Hirte. Liebe Geschwister, die gute Nachricht, dieser wahre Hirte ist gekommen und dieser wahre Hirte holt all die Schafe wieder zurück und bringt sie in seinen Stall. Und er bringt nun nicht nur die Kinder Israels in diesen Stall, sondern bringt noch alle anderen aus den Nationen in diesen Stall, damit er ein Hirte und eine Herde ist. Und er heiligt sie und er reinigt sie und er schützt sie und er bewahrt sie und er beschützt sie und er verliert nicht ein Schaf. Darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken. Ich möchte beten. Wie kompliziert sind wir und wie unfähig sind wir? Wir sind die Herde, deine Weide, wir sind deine Schafe. Und diese Schafe machen es wirklich deutlich, Herr. Wir sind ein gutes Spiegelbild für unsere Unfähigkeit, uns selbst zu orientieren und selbst einen Weg zu dir, Vater, zu finden. Wir sind nicht in der Lage, Herr, selbst die Nahrung aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass sie gesund ist, sondern wir nehmen so viel auf und verunreinigen und kriegen Schmerzen. Herr, wir sind nicht in der Lage, uns zu beschützen von dem Feind. Und wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu reinigen. Und darum lobe ich und preise ich dich, Herr, dass du all das für uns geworden bist, Herr. Dass du Mensch geworden bist, dass du zu deinen Schafen gekommen bist, dass du bei ihnen lebst, dass du bei ihnen bist, dass du jetzt in uns gegenwärtig bei uns bist, bis ans Ende der Tage. Du lässt uns nicht allein. Und du sorgst dafür, Herr, dass wir beschützt sind. Du sorgst dafür, dass wir Nahrung bekommen. Du sorgst dafür, dass wir gereinigt werden. Und du sorgst, dass keine verloren geht. Denn das ist der Wille des Vaters und du vollbringst den Willen des Vaters. Und darum preise ich dich darum. Darum gibt es die Gemeinde überhaupt noch. Darum gibt es uns hier in Bettringen. Ich preise dich darüber, dass wir deine Schafe sind. Und vor allem, Herr, dass du unser Hirte bist. Herr, du hast uns ein Beispiel gegeben. Ein herrliches Beispiel gegeben, was ein Hirte sein soll. So unterweise die Unterhirten und male ihnen vor Augen, was ihre Aufgabe ist. Und schärfe den Sinn der Gemeinde, dass wir prüfen können und sehen können, wen du berufen hast zu diesem so hohen anspruchsvollen und doch so einem wichtigen und herrlichen Dienst. Amen.